Ja, es geht weiter in dem wunderbaren Wort unseres Herrn in Matthäus 6. Aus der Predigt, die er seinen Jüngern gehalten hat auf dem Berg, wo auch noch viele andere Leute dabei waren, die mitgehört haben. Aber gehalten hat er sie seinen Jüngern, die um ihn herum waren. Und ja, diese Worte sind sehr tief. Sie sind wirklich sehr radikal. Und es ist gut, sich das immer wieder vorzunehmen und darüber nachzudenken, seine Gedanken, sein Herz davon beeinflussen und bestimmen zu lassen. Wie Paulus sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt in eurem Denken, in eurer Einstellung. Und das geschieht ja durch das Wasserbad im Wort. Ganz wesentlich. Wir sind also in Matthäus 6, Vers 24. Und Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es spricht hier von zwei sehr unterschiedlichen Herren. Es mag vielleicht noch angehen, dass man zwei Chefs hat, in zwei Firmen jeweils eine halbe Stelle hat. Aber Jesus spricht hier das an, was dann sofort einsetzt. Man vergleicht. Und wenn wir es mit zwei sehr unterschiedlichen Herren zu tun haben, dann geht es schnell, dass wir dem einen uns zuneigen und dem anderen gegenüber uns abwenden. Ja, und Gott und Mammon sind sehr unterschiedlich. Mammon, das ist ein Wort, was aramäischen Ursprung ist, also der Sprache, die Jesus wahrscheinlich gesprochen hat. Aramäisch ist sozusagen die Weiterentwicklung des Hebräischen im Laufe der Zeit gewesen. Und es bedeutet Vermögen, Besitz. Und es ist ein interessantes Wort, weil Jesus damit deutlich macht, das, was vielleicht vielfach wir mit Götzen in Verbindung bringen oder was in alter Zeit mit Götzen in Verbindung gebracht wurde, jetzt irgendwelche Götterstatuen, das ist eigentlich nur ein Teil von dem, was mit Götzen gemeint ist oder mit den Göttern. Dahinter stehen geistliche Mächte. Und die geistliche Macht, die hier dahinter steht, ist letztendlich der Fürst dieser Welt, der genau mit dem Mammon versucht hat, Jesus auf seine Seite zu bekommen. Ihr erinnert euch in Kapitel 4, zeigt Jesus alle Reiche dieser Welt, alle Herrlichkeit, alle Macht, auch allen Reichtum. Aber seine Bedingung ist, ja, knie nieder vor mir, bete mich an. Dann will ich dir das alles geben. Und die Verführung ist der schnelle Besitz. Ist, dass ich das jetzt haben kann. Das, was ich mir wünsche, wonach ich mich sehne. der Mangel in meiner Seele, ja, mich hungert und dürstet in meiner Seele. Ich möchte etwas haben. Manchmal ist es so, dass wir real Hunger und Durst haben. Wir kennen das eigentlich nicht in unserem Land. Aber es gibt Menschen auf dieser Erde, viele Menschen, die Hunger leiden, die Durst leiden. Auch das hat Jesus durchlebt und durchlitten in den Versuchungen. Auch da hat der Teufel versucht, Jesus zu einer schnellen Antwort zu bewegen. Du kannst dich selber sättigen. Du kannst dir selber helfen. Mach diesen Stein zum Brot. Jesus sagt, nein, ich lebe in Abhängigkeit von meinem Vater im Himmel. Ich bete ihn an, ich diene ihm, ihm allein. Und das setzt sich hier fort, in dem, was Jesus lehrt, in dem, was Jesus uns lehrt. Und er stellt uns diese Frage, wem willst du dienen? Willst du der schnellen Befriedigung dienen? Willst du der Begierde deines Fleisches folgen und willst du dich von der Begierde leiten lassen? Und willst du dir von diesem Götzen schnelle Erfüllung schenken lassen? Das hat seinen Preis. Du wirst Gott nicht dienen können. Wenn du Gott dienst, dann heißt das, dass du ein Leben führst in Abhängigkeit und im Vertrauen auf Gott. Was aber auch beinhaltet, in dieser lebendigen Beziehung mit deinem Vater, ja, dein Vater ist auch dein Erzieher. Er ist derjenige, der deinen Charakter formt in sein Ebenbild. Und zu seinem Charakter gehört Geduld, Langmut. Und somit ist er nicht der Gott der schnellen Befriedigung deiner Wünsche, deiner Sehnsüchte, deiner Begierden. Ja, er kann es. Ja, und manchmal tut er es. So schnell, direkt, gleich, sofort. Aber nicht immer. Und ja, als er die selig gepriesen hat, die arm sind, als er die selig gepriesen hat, die leiden, als er die selig gepriesen hat, die verfolgt werden, da hat er über seine Jünger gesprochen. Hat gesagt, ja, wenn ihr mir folgt, dann werdet ihr nicht unbedingt die Erfolgreichen, die Starken, die Mächtigen sein, sondern ihr werdet eher zu denen gehören, die in den Augen der Welt nicht besonders hoch angesehen sind. Ja, vielleicht sogar als Versager gesehen werden. Aber in Gottes Augen seid ihr seine geliebten Kinder. Und das ist die Entscheidung, vor die Gott uns stellt, vor die Jesus uns stellt. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Entscheide dich, wem du dienen willst. Heute Abend entscheide dich neu, wem du dienen willst. Gott oder Mammon? Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Er kommt auf das Thema Lebenssorgen zu sprechen. Und das ist nicht ein neues Thema, sondern das ist ein Teil des Ganzen. Wie ich schon gesagt habe, die schnelle Erfüllung und Befriedigung unserer Bedürfnisse und Begierden. Und ja, es gibt diese ganz natürlichen Bedürfnisse und es gibt die Habgier, die weit über das hinausgeht, was wir sagen, wo wir sagen würden, ja, das ist das Lebensnotwendige. Aber im Vater unser hat Jesus uns auch gelehrt, bitte den Vater um dein täglich Brot. Lebe, was dein täglich Brot angeht, deine grundlegende Versorgung. Lege dieses Bedürfnis in die Hand deines Vaters im Himmel. Erwarte es von ihm. Vertraue ihm darin. Es geht hier nicht darum, dass Jesus sagt, ihr sollt nicht irgendwie, eure Bedürfnisse sollen nicht erfüllt werden. Ihr müsst hungern, ihr müsst fasten, ihr müsst, na, gibt's, es ist echt crazy, ne, was es alles gibt. Jetzt gab es diese Hungersekte, ne, da irgendwie in, ich glaube, in Afrika, in Kenia oder wo, war irgendwie so ein Sektenführer, da haben sich viele junge Leute angeschlossen und zu Tode gehungert. Das ist nicht das, was Jesus meint. Aber er sagt, dieses Kreisen um sich selbst, dieses Kreisen darum, werde ich genug bekommen? Werde ich das bekommen, was ich brauche? Dieses Beschäftigtsein mit sich selber. Davon will Gott dich und mich, davon will Gott uns freimachen. Die Lebenssorge, sie gehört zusammen, sie steht in einem Verhältnis, in einem Zusammenhang mit der Habgier. Das lesen wir zum Beispiel in Lukas 21, Vers 34. Wenn Jesus über die Endzeit redet, ja, diese Zeit, in der wir leben, da sagt er in Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen. Und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Da sind der Ausdruck des, ja, Feierns, des Sich-Dicht-Machens. Und auf der anderen Seite, ja, die Lebenssorgen, sie erdrücken auch einen. Sie machen das Herz auch schwer. Was sagt Jesus aber in Matthäus 11, Vers 28? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja. Da steht auch, wenn du ins Friederikenstift reinkommst, da steht da die Jesus-Statue. Statue, genau. Ja, ja. Überall können wir es lesen, ne? Ja. Ja. Wie gut, dass es immer noch gegenwärtig ist. Und ja, wenn Menschen die Augen aufmachen, wir werden das heute noch lesen, wer sucht, der findet. Aber Jesus sagt uns das, hütet euch davor, lasst euch nicht davon einfangen. Ihr müsst lernen, mit Sorgen umzugehen, sie kommen. In der Welt habt ihr Angst, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Ihr werdet durch Höhen und durch Tiefen gehen. Aber wenn ich durchs Tal des Todesschatten gehe, fürchte ich mich nicht, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wisst ihr, wir müssen lernen, mit Lebenssorgen richtig umzugehen. Und das ist das, was Jesus hier lehrt. Na, der Teufel versucht. Er versucht durch Gier, durch Habgier, durch schnelle Erfüllung deiner Begierden, durch Reichtum, durch Wohlstand. Und er verführt auch durch Lebenssorgen. Dadurch, dass du um dich selber kreist. Und er sagt, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Und er sagt es nicht nur. Jesus, die folgenden Verse drehen sich um dieses ganze Thema. Er versucht uns zu überzeugen, er versucht uns zu gewinnen, er versucht uns gute Argumente zu bringen. Und dann sagst du, und da sage ich natürlich, wenn ich erstmal von der Lebenssorge erfasst bin, da bin ich gar nicht offen für vernünftige Argumente. Aber diese Argumente sagt Jesus tatsächlich aus einem ganz wichtigen und besonderen Grund, weil wir lernen müssen, mit Lebenssorgen richtig umzugehen. Und das lesen wir gleich noch. Aber lass uns erstmal diese Verse lesen, wie er versucht, uns zu gewinnen, zu überzeugen. Also das Erste ist, ist nicht das Leben mehr als die Speise? Es geht nicht nur um Essen im Leben. ja, leckeres, gutes Essen, das ist was Schönes. Aber wie die Sprüche uns sagen, ne, besser irgendwie so ein schlichtes Mahl mit Gemüse oder Trockenbrot und dabei Liebe als ein Festmahl und Streit und Zank dabei. Jesus sagt, es gibt viel Wichtigeres als die Speise selbst. Und der Leib ist ja nicht mehr als die Kleidung. Seht hin auf die Vögel des Himmels. Ja, er sagt, er lenkt unseren Blick. Es ist nicht nur, er gibt uns nicht nur Vernunftargumente, sondern er zeigt uns etwas. Er führt uns etwas vor. Es ist manchmal gut, sich etwas anzuschauen, worauf Gott unseren Blick lenkt. Na, der Jesus, der sagt, kommt her zu mir, die Schilder, die dann irgendwo stehen. Oder, in der Stadt geht das manchmal nicht so gut. Vielleicht muss man dann mal aufs Land fahren oder einen Spaziergang machen im Wald oder so. Schau die Vögel des Himmels an, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Die Naturforscher, die Ornithologen, ne, wo ist Christoph? Heute nicht da. Schau dir die Vögel an, untersuche ihr Leben, lerne mal ihr Leben kennen, ne? Erforsche das. Wir können so schöne Tierfilme gucken irgendwie. Ne? Es gibt ja so tolle Tierfilme. Aber du kannst eine Lehre daraus ziehen. Wenn du das anschaust, du kannst geistliche Lehren daraus ziehen, aus dem, was der Heilige Geist kann uns Dinge zeigen und erklären. Er kann uns an die Hand nehmen und sagen, guck mal, schau mal hier, schau mal dort. Und das ist diese Offenheit für Gottes Heiligen Geist zu haben, in den Kämpfen, in denen wir stehen, in den Sorgen und Ängsten und Nöten, uns von Gottes Geist an die Hand führen zu lassen und unsere Augen zu öffnen, mal hinzuschauen, mal von uns selber wegzuschauen, auf etwas anderes zu schauen. Guck dir das mal an, mit den Vögeln. Sie säen nicht, ernten nicht in Scheunen, sammeln sie nicht und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Was sagt Gott hier? Du bist wertvoll. Du bist ein wertvolles, geliebtes Kind. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der das Leben auf dieser Erde erhält, er liebt dich, du bist sein wertvolles Kind. Er schaut auf dich, er achtet auf dich und ja, er sorgt für dich. Du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine im Kampf ums Überleben. Nein, da ist ein Vater im Himmel, der dich versorgt, der für dich da ist. Und du bist unheimlich wertvoll für ihn. So wertvoll, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn für dich zu geben und für mich. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Hier wieder ein Vernunftargument. Na, wenn du eine Stunde lang dich um dich selber drehst und in deinen Ängsten und Sorgen dich grämst und hin und her wälzt auf deinem Bett vielleicht, ist nichts gewonnen dadurch. Nichts. Du hast nichts erreicht, bist nicht vorangekommen. Er zeigt auf, wie sinnlos das Sorgenmachen ist. Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo, der König, in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht, und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen. Auch hier wieder, Gott kümmert sich um die Blumen, um das Gras des Feldes, lässt es erblühen, macht es schön, obwohl es so vergänglich ist, so kurzfristig, für einen Augenblick. Aber du und ich, wir sind für die Ewigkeit geschaffen, seine geliebten Kinder in Ewigkeit. Und er will dich schön machen. Und ich deute das hier mal sogar noch weiter. Es geht um die geistliche Kleidung, die geistliche Speise. Er versorgt uns mit seinem Manna, mit seinem Wort. Er kleidet uns in seine Gerechtigkeit. Er hat wahre Speise für uns. Er hat wahre Kleidung für uns. So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Das hat er schon mal in der Predigt gemacht, dass er auf die Nationen angespielt, auf das, wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen, die, ja, die Gott, den ihren Schöpfer nicht als ihren Papa kennen, der sie liebt. Und die ja von diesen Dingen dann beherrscht und bestimmt sind, deren Leben davon beherrscht ist und bestimmt ist. Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Hat Jesus das nicht schon mal gesagt jetzt vorher zum Thema Gebet? Du brauchst ihm keine langen Erklärungen zu machen. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, was du brauchst. Er kennt dich, er kennt deine Bedürfnisse. Du kannst ihm vertrauen. Er weiß, was du benötigst. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So ist das mit der Beziehung zu unserem Vater im Himmel. So ist es, ein Kind Gottes zu sein. Da geht es eben, wir sind herausgeführt, befreit aus einem selbstzentrierten Leben, wo wir versucht haben, für uns zu sorgen. Wo wir versucht haben, für uns etwas zu erreichen, zu erlangen. Wir sind befreit davon, dadurch, dass wir Beschenkte sind. Dass wir das Geschenk Gottes, seine Gnade, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Vergebung, seine Versorgung, dass wir es empfangen aus seiner Hand. Und dass wir dadurch befreit sind, ja, wofür zu leben? Für Gottes Reich, um Gott zu kreisen, seine Herrschaft in unserem eigenen Leben und in dieser Welt, seine Gerechtigkeit, wie er uns gerecht gemacht hat durch Christus und wie er alle Menschen, die an ihn glauben, gerecht machen will. Damit befasst zu sein, damit beschäftigt zu sein und nicht mit den Sorgen, mit den Ängsten, mit den, auch mit den Begierden meines Fleisches. Das ist das, wozu Jesus uns befreit hat. Das ist das, warum Jesus gekommen ist, warum er ans Kreuz gegangen ist, um uns zu erlösen von unserer Gottlosigkeit, unserem gottlosen Leben, zu uns zu Kindern Gottes zu machen, und zwar in Ewigkeit, für immer. Und deswegen sagt Jesus zu den Jüngern, dieses alte Leben, das Sorgen, das Kreisen um sich selbst, um die eigenen Bedürfnisse, lass es los, lass es fahren. Sorge nicht. Und das ist so einfach gesagt. Ne? Wie gesagt, wenn man da drin ist, dann ist das so schwer. Ne? Petrus spricht davon in 1. Petrus 5, Vers 7, ihr kennt das. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Das ist sozusagen dieser Gedanke. Ja, Gott sorgt für mich. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und das hilft mir, meine Sorge loszulassen. Na, wenn ich so mit mir selbst beschäftigt bin und so um mich selbst kreise und meine Ängste, meine Sorgen, dann denke ich, ja, keiner sorgt für mich. Ich muss, ja, keiner kümmert sich ja um mich. Und dann sagt Jesus, nein. Dein Papa im Himmel weiß, was du brauchst. Er kümmert sich um dich. Petrus sagt, er sorgt für dich. Du kannst deine Sorge, ja, was sagt Petrus? Werfe sie auf ihn. Es ist tatsächlich nicht, die Sorge klebt manchmal an dir regelrecht. Ja, ich weiß nicht, na, wenn du irgendwie so ein elektrisch aufgeladenes Stück Plastikfolie, weiß nicht, hast du sowas mal an der Hand gehabt irgendwie und du versuchst es irgendwie loszuwerden und das klebt so richtig. Manchmal ist es mühsam, sich Sorgen machen loszuwerden. Man muss richtig sozusagen darum kämpfen. Na, du musst die Sorge vielleicht, na, was weiß ich, die ist irgendwie magnetisch und sie, na, die Sorge, du ziehst die Sorge an wie so ein Magnet, ne? Und dann musst du sie weit wegwerfen, damit die Anziehungskraft nicht wieder funktioniert, ne? Und diese Sorge wieder auf dich zukommt. Werf sie auf den Herrn. Und das erfordert, ich finde es gut, wie die Elberfelder das hier übersetzt. Irgendwann, als ich das mal gelesen habe hier in der Elberfelder, hat es so ein bisschen Klick gemacht. In Vers 6 steht nämlich, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Das hat einen Zusammenhang. Die Selbstdemütigung vor Gott. 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Die Demütigung unter der Hand Gottes, die Selbstdemütigung und das Sorgenwerfen, das hängt zusammen. Manchmal ist es so, vielleicht ist es immer so, ich weiß es nicht, aber ich will es mal nicht zu allgemein formulieren, aber es kann gut sein, dass in meinem Sorgenmachen und die Sorge nicht loswerfen, dass dahinter eigentlich Stolz steht. Ich glaube nicht, dass Gott für mich sorgt. Ich muss es schon selber machen. Ich glaube nicht, dass Gott für mich sorgen kann. Ich kann das schon, ich kann es am besten selber. Und deswegen ist es ein Akt der Selbstdemütigung, die Sorge auf Gott zu werfen und ihm zu vertrauen. Und deswegen ist es ein demütigender Akt manchmal, vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, du weißt, ich kann das nicht los, aber ich will es jetzt dir geben. Ich will es jetzt an dich abgeben. Ich will es jetzt loslassen. Meine Tochter, ich kann da, glaube ich, ganz frei von erzählen, weil sie hat das Zeugnis auch schon mal in bestimmten Zusammenhängen gegeben. Meine Tochter Paula hat eine furchtbare Spinnenphobie über Jahre gehabt. War ganz furchtbar anstrengend für sie und auch für uns als Family. Also, es wurde immer anstrengender, sagen wir es mal so. Und vor anderthalb Jahren gab es eine Situation, wo sie auch dieses Thema mit zwei jungen Brüdern aus der Gemeinde besprochen hat und irgendwie hatten die es auf dem Herzen auch mal nochmal mit ihr zu beten. Und Paula hat das im Nachhinein so beschrieben. Es war so, dass ich gemerkt habe in diesem Gebet, ich habe dann irgendwie so gebetet, aber ich habe da auch irgendwie Sachen gesagt, ich weiß das gar nicht mehr, was ich da so gesagt habe, irgendwie so. Und es war, der eine Bruder hatte auch den Eindruck, das ist irgendwie ein geistliches Problem hier. Und Paula hat gemerkt, wir haben ja viel für Paula und für die Spinnenphobie gebetet auch. Aber sie sagte, es war so, ich habe gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht richtig glaube, dass Gott das kann. Dass Gott das wegnehmen kann. Wir sind schnell dabei, diese Worte aus der Bibel, wir haben sie gelernt, ja, bei Gott ist nichts unmöglich. Wir sind schnell dabei, dann zu sagen, ja, wir beten für irgendwas Krasses und sagen, ja, Herr, wenn du willst, dann kannst du das ja machen. Aber manchmal, und das war so bei Paula, sie hat das so beschrieben, das war in diesem Gebet, war es dieser Schritt wirklich, ehrlich, echt Gott das Ganze hinzulegen und anzuvertrauen und zu sagen, mach du. Ich will dir vertrauen, dass du das wegnimmst. Und was ist passiert? Gott hat es weggenommen. Von einem Tag auf den anderen. Und das ist das, was Paulus in Philippa 4 beschreibt. Philippa 4, Vers 6. Er greift das Wort von Jesus auf und bringt es der Gemeinde nochmal nahe und sagt, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Gebet und Flehen, also das beinhaltet eine Ernsthaftigkeit, eine Echtheit, eine, ja, nicht nur dahingeredet, sondern auch dieses Vertrauen und diese Suche danach. Gott, ich suche dich. So wie wir es in dem Psalm lesen, wisst ihr, wenn wir in dem Psalm lesen, wie David manchmal schreit zu Gott. Und es ist nicht so, wisst ihr, wir müssen nicht irgendwas leisten im Gebet. Wir müssen jetzt nicht eine besondere Form von Spiritualität erreichen oder eine besondere Intensität und uns selbst Vorwürfe machen, dass wir irgendwie uns schuldig fühlen, dass wir vielleicht nicht intensiv genug gebetet haben oder so. Aber es ist dieses, ja, ich denke, sich selber zu prüfen und sagen, Herr, prüfe mein Herz, wo ich vielleicht ja zu schnell darüber hinweggehe, wo ich ja, wo du mehr willst von mir, wo du mein Herz ganz willst, wo du mein Vertrauen ganz willst, wo du Gott möchte, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Und das ist Vertrauen von ganzem Herzen, ihm Vertrauen in diesen Nöten, in denen wir sind, in diesen Bedürfnissen, die wir haben. Und ihm das ganz zu geben in Gebet und Flehen mit Danksagung, sagt Paulus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du, wir haben gestern Abend drüber gesprochen. Na, wie kann ich frei werden von Depressionen, von Depressionsanfällen, von Sorgen, Last auf meinem Herzen? Na, Gott lehrt uns, er zeigt uns in dem Psalm. Na, ja, der Schrei zu Gott, das Gebet, aber es ist manchmal auch dieses mit Danksagung, lobe den Herrn. David spricht zu seiner eigenen Seele und sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dieses sich selbst erinnern an dem, wie Gott ist, wie ich Gott auch schon erfahren habe. Und das ist sozusagen diese Arbeit des Sorgenwerfens kann auch darin bestehen, dass ich mich durchringe zur Dankbarkeit, indem ich meiner Seele sage, Seele, lobe den Herrn, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und da kann mir Psalm 103 helfen, dann nehme ich Psalm 103 zur Hand. Und der hilft mir schon zu erkennen, boah, was hat Gott Gutes in Davids Leben getan, aber ja, auch in meinem Leben. Er hat auch immer all meine Sünden hat er mir vergeben und hat mich immer wieder von Krankheiten geheilt und so weiter und so weiter, ne? Und das, wisst ihr, das stärkt uns in dem Werfen der Sorgen, weil wir merken, ja, Gott ist vertrauenswürdig. Ich sehe ihn nicht. Er ist der unsichtbare Gott. Für meine fleischlichen Augen ist er unsichtbar, aber für die Augen meines Herzens ist er sichtbar. Aber manchmal sind die Augen trübe, wie wir gelesen haben im Matthäus 6 davor, ne, letztes Mal, ne? Und Herr, mach meine Augen hell, mach meine Augen klar, dass ich dich sehe, dass ich das sehe, was du mir schenkst, so dass ich dir von ganzem Herzen vertraue. Und wisst ihr, was dann passiert? Aus so einem Gebet, wo wir uns durchringen, wo wir die Sorge werfen, Was geschieht dann? Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ja, Gott greift immer wieder ein. Gott handelt. Gott erhört Gebet. Gott heilt. Gott befreit. Gott erneuert. Aber Gott trägt auch durch. Gott spricht auch Mut zu, durch das Leiden hindurchzugehen. Gott bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, vielleicht auch da, wo er uns nicht heilt, wie Paulus das beschrieben hat. Dreimal habe ich den Herrn gebeten, dass er diesen Stachel im Fleisch von mir nimmt. Und dann hat er gesprochen. Er spricht von diesem Durchringen im Gebet in dieser Sache. Und dann, er hat zu mir gesprochen, da ist meine Seele zur Ruhe gekommen. Sage ich dir nachher, Claudia, gebe ich dir nachher noch. 2. Korinther 12 ist das. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Das Sorgen machen soll zum Sorgen werfen, umgeformt werden in unserem Leben. Weil die Sorge uns nicht bestimmen soll, sondern das leichte Joch Jesu. So, wieder zurück zu Matthäus 6, Vers 34. Ein letzter Punkt zum Sorgen machen. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Heute ist der Tag des Heils. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute will Gott, dass ich mit ihm wandle. Was morgen ist, das weiß ich nicht. Manchmal zeigt mir Gott das vielleicht. Manchmal beauftragt Gott mich auch, ne, mit Gott zu gehen, heißt manchmal auch heute Pläne für morgen und übermorgen zu machen. Planen ist was anderes als Sorgen machen. Man kann durchaus Pläne machen mit Gott zusammen. Aber Sorgen machen über morgen, das bringt überhaupt nichts. Weil ich weiß gar nicht, ob ich morgen noch lebe. Und genauso wie der reiche Tor sich an seinem Reichtum freut, den er jetzt gesammelt hat und den er jetzt ab morgen genießen will, und über Nacht stirbt er dann, so ist es mit dem Sorgen machen. Wenn du all das dir vorstellst, worüber du dir Sorgen machen könntest, was passieren könnte, morgen, übermorgen, was weiß ich, in den nächsten Wochen, Monaten, und vielleicht von heute auf morgen in der Nacht gehst du zum Herrn. Oder der Herr kommt wieder und holt uns zu sich herauf. Was hat denn das Sorgenmachen heute gebracht? Nichts. Vertane Zeit. Wir gehen weiter. Matthäus 7. Jesus hat so einiges hier uns weiterzugeben. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Ja, wenn ich im Mittelpunkt meines Lebens stehe, dann bin ich stolz und hochmütig. Ich vertraue Gott nicht, ich glaube Gott nicht. Und ich messe mich. Ich lege mein Maß an meinen Nächsten und schaue auf ihn herab und beurteile und verurteile ihn. Und Jesus sagt, mach das nicht. Am Ende wirst du mit demselben Maß gemessen, mit dem du selber misst. Und kannst du dann bestehen? Und dann sagt er dieses wunderbare Gleichnis, echt eine lustige Karikatur hier. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist? Kann man sich vorstellen? Ja, das sehen wir gut, ne? Den Splitter im Auge des anderen. Das ist so menschlich. Das haben wir alle drauf. Wir sind gute Analysten. Wir können sehr gut sehen, wahrnehmen, wo es beim anderen hakt. Aber den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Du kriegst es noch nicht mal mit, dass du einen Balken im Auge hast. Und es ist nicht nur ein Splitterchen, es ist ein Balken. Und ich habe das schon öfter auch gesagt, dass ich finde, das Krasse an dem Gleichnis, wie Jesus dieses Gleichnis formuliert hat, wie er es uns, seinen Jüngern, und das ist doch schon so schön, ne? Er sagt, oh, du bist so viel wertvoller, sagt er. Er ist so ermutigend, oder? Aber er kann einem auch so richtig eine Schelle geben, unser Jesus. Und das ist, du hast den Balken im Auge. Er spricht zu mir, nicht zu dir. So hat Peter das immer gesagt. Er spricht zu mir und nicht zu dir. Und er spricht zu dir und nicht zu mir. Ja, das, und genau so ist es. Er spricht zu mir. Ich habe den Balken im Auge. Und wenn ich das Gleichnis lese, habe ich immer den Balken im Auge. Ich kann nie sagen, ja, genau, ich weiß, von wem du sprichst, Jesus. Und Jesus sagt, du, Jörg. Was siehst du, den Splitter im Auge des anderen, den Balken, aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Solange wir nicht begriffen haben, solange wir das nicht selbst erfahren und erlebt haben, dass wir ein Riesenproblem haben, selber, und dass wir Hilfe benötigen, Gottes Hilfe, solange ist immer der Balken in unserem Auge. Das sagt er hier. Er sagt nämlich, wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Ne? Stellt euch das mal bildlich vor. Ne? Da ist einer mit einem Balken im Auge. Also so ein Holzbalken, so, ne? So ein richtig dickes Ding. Ne? Und dann kommt er auf den anderen zu und will ihm im Gesicht so rumfummeln. Buff, buff, ne? Mit dem riesen Balken schlägt er ihn halb tot. Heuchler, sagt Jesus. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Erst wo ich durch die Schule der Demut gegangen bin und erkannt habe, was ich, ja, was ich für einen Balken im Auge habe. Und wenn ich mit Gottes Hilfe daran gegangen bin, dann kann ich erst klar sehen. Dann bin ich erst, na, dann lerne ich erst, dann habe ich dieses Joch auf mich genommen und gehe mit Jesus im Joch und lerne von ihm, von Herzen demütig zu sein. Und das ist die Herzenshaltung, wie ich meinem Bruder, meiner Schwester dienen kann, Splitter aus dem Auge rauszuziehen. Anders geht's nicht. Sonst tue ich es von oben herab, sonst verurteile ich und sonst mache ich den anderen nur fertig. Paulus sagt es auf seine Weise in Galater 6. In Vers 1, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Ja, der Paulus ist seinen lieben Galatern ganz lieb gegenüber und sagt, ja, ihr seid die Geistlichen. Wir sind immer die Geistlichen. Wir haben den Balken nicht im Auge. Wir haben ihn schon rausgezogen. Wenn wir geistlich sind, ja, dann haben wir den Balken schon durften wir ihn erkennen durch Gottes Gnade und durften mit Gottes Hilfe den Balken herausziehen. Und dann haben wir den Geist der Sanftmut, denn der Heilige Geist ist ein Geist der Sanftmut und die Frucht des Geistes ist Sanftmut, ist Demut. Da können wir dann auch auf einen Bruder, eine Schwester zugehen und ihr oder ihm helfen, wieder zurück auf den geraden Weg zu kommen. 6, Vers 1. Wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auch auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Also eine Mahnung daran, nicht überheblich zu werden. Da, wo dein Bruder einen Splitter im Auge hat, da weißt du, als jemand, der einen Balken hatte, wie schwer das war, diesen Balken rauszuziehen. Wie schwer das war, diesen Balken erstmal überhaupt wahrzunehmen und dann ihn rauszuziehen. Also mit der entsprechenden Demut und Sanftmut geht man dann heran beim anderen und hilft ihm. Zurück zu Matthäus 7, Vers 6. Gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Das ist gar nicht so leicht, dieses Gleichnis zu verstehen, weil Jesus das gar nicht genauer ausführt, was damit gemeint ist. Er spricht von Hunden und von Schweinen, das sind unreine Tiere. Und es sind auch, ja, sie können zerreißen, also sie sind auch wilde Tiere, entsprechend große Hunde, da kann man, so ein Kampfhund, der auf einen losgelassen wird, da kann man sterben von. Ne? Und ja, genau. Und Schweine, die können auch ganz schön, also so ein Eber, dem will ich auch nicht in der Nacht so ein Wildeber so über den Weg laufen. Also das sind schon ganz schön, die können schon ganz schöne Gewalten entwickeln. Und Jesus sagt, gebt das Heilige nicht den Hunden. Werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine. Und es geht hier natürlich nicht um Tiere oder um, es geht Jesus schon auch um Menschen. Und es geht darum, dass wenn wir das weiterverfolgen mit den Hunden, dass wir sehen, Gott ist darin auch klar. Es gibt Menschen, die das Gute Gottes mit Füßen treten. Es gibt Menschen, die ihre Herzen hart gemacht haben für die Wahrheit Gottes, für die Liebe Gottes. Und ja, vielleicht für eine Zeit lang sich einlassen auf Gemeinschaft, aber dann wenden sie sich wieder ab und leben letztendlich dieses Leben. Sie haben sich entschieden, so wie Jesus gesagt hat, entscheide dich, welchem Gott willst du dienen? Und sie haben sich für Mammon entschieden. Und sie festigen ihr Herz darin, Mammon zu folgen. Und ja, wir glauben das. Und wir, wenn ich solche Sachen sage, ich muss es sagen, weil Jesus es sagt. Ich würde auch lieber was anderes sagen. Ich glaube, dass Gott jedem Menschen die Chance zur Umkehr gibt, dass seine Arme offen sind. Wie gesagt, einer, der mit ihm am Kreuz hing, hat die Kurve noch gekriegt. Das wissen wir nicht. Aber es gibt auch die, der andere, der neben Jesus gehangen hat, der ist nicht ins Paradies gekommen, der ist zur Hölle gefahren. Und er hat die Chance nicht genutzt, sondern ist hart geblieben und verbittert. Und wisst ihr, ihm hat Jesus nicht das Heilige gegeben, sondern dem anderen, der umgekehrt ist, der sich gedemütigt hat, der bekannt hat, dass er Hilfe braucht. Und für uns ist es natürlich oft schwierig zu beurteilen im Leben, was ist das für ein Mensch? Ne? Und da sollten wir uns auch nicht gegenseitig zu sehr ins Gericht nehmen, wenn der eine vielleicht zu einem anderen Urteil kommt als der andere. Aber Jesus sagt uns das, prüfe das. Auch das muss man vielleicht auch vor Gott prüfen. Soll ich hier wirklich Zeit investieren? Wir haben das oft bei Street Church erlebt. Ne? Da kommen dann Leute an den Stand dran und die beschäftigen einen den ganzen Tag. Aber sind völlig dicht, sind völlig verhärtet. Und die versuchen einen nur in irgendwelche Fallen reinzulocken. So wie die Pharisäer das bei Jesus auch gemacht haben. Und wisst ihr, Jesus ist in bestimmten Situationen, wir lesen das, er ist dann einfach weggegangen, hat die Leute stehen lassen. Und er sagt auch zu den Jüngern, als er sie ausgesandt hat zu zweit in die Dörfer Israels, hat er gesagt, verkündet das und werbt für Gottes Reich, ne? Und macht es bekannt. Aber wenn da Leute sind, wenn da ein Dorf ist, das nicht hören will, weil da keiner ist, der irgendwie Offenheit hat, dann geht hinaus aus der Stadt, schüttelt den Staub ab und sagt, aber das Reich Gottes ist zu euch gekommen und dann geht ihr weiter. Und in der Linie, glaube ich, ist dieses Gleichnis hier zu verstehen. Gott hat uns etwas Heiliges anvertraut. Eine Perle. Wir sollen es nicht verschleudern. Wir sollen es nicht dorthin geben, wo wir am Ende letztendlich, wo nichts gewonnen ist, sondern wo es nur zertreten wird und wo wir selber Schaden nehmen. Wir lesen weiter, Matthäus 7, Vers 7. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Wieder so eine Ermutigung zum Gebet. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet. Guck mal, na, Gott, Jesus unterscheidet nicht. Ja, das, ja, die ganzen Leute, die nicht glauben, das sind Hunde und Schweine. Na, nein. Jeder, der sucht, wird auch finden. Jeder, der anklopft, wird empfangen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus ist voller Barmherzigkeit. Seine Arme sind offen für jeden. Für einen verkommenen Zöllner, für eine Prostituierte, für Menschen, die ihr Leben völlig an die Wand gefahren haben, für Menschen, die aussätzig sind, im wahrsten Sinne des Wortes, schwere, ansteckende Krankheiten haben, womit sie andere verunreinigen und belasten. Wenn da jemand kommt und bittet, er empfängt. Wer zu Gott kommt und bittet, der empfängt. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Vers 9, oder welcher Mensch ist unter euch, der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird? Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, Gutes geben denen, die ihn bitten? Am Dienstag sind wir mit Bob und Jenja, bin ich zusammen, haben wir mehrere ukrainische schwerverletzte Soldaten besucht. Und ich bin bei 4 Besuchen mit dabei gewesen. Beim 5. habe ich dann schlapp gemacht, da war ich fertig. Was mich wirklich beeindruckt hat, bei allen 4 Besuchen, diese 4 Soldaten, diese 4 schwerverletzten Männer, alle hatten sie eine Frau an ihrer Seite. Eine Ehefrau, eine Tochter, eine Mutter. Und wisst ihr, alle von denen, also ich glaube, keiner ist so richtig gläubig. Keiner ist wiedergeboren in dem Sinne. Das ist die natürliche Liebe. Und das ist so kostbar. So was Schönes. Die geben sich volle Kanne hin. Die stehen denen zur Verfügung Tag und Nacht, sind an deren Seite monatelang. Und ja, sie geben diesen Männern so viel Hoffnung, so viel Grund, weiterzumachen, weiterzuleben. Durch die ganzen Schwierigkeiten, durch die ganzen gesundheitlichen Probleme hindurchzukommen. Und Jesus sagt, ja, ihr, die ihr böse seid, ihr kriegt es trotzdem hin, euren Kindern gute Gaben zu geben. Na? Und da appelliert er an uns und sagt, hey, ihr habt diese Probleme, ihr habt diesen Balken im Auge, ja, ihr seid böse. Das ist schon ein krasses Wort, oder? Ihr seid böse. Und damit meint Jesus nicht, dass wir bösartige Verbrecher sind. Nein, er sagt, ihr, die ihr böse seid, ihr gebt euren Kindern gute Gaben. Und es ist wirklich verrückt. Wir haben viel über viele Dinge gesprochen, auch über Geschichte und Krieg natürlich. Und dann ging es aber auch um unsere deutsche Geschichte und Krieg und Nationalsozialismus. Und auch das war zum Beispiel Thema, dieses, ja, die heftigsten Rassisten und Nationalsozialisten, SS-Leute, ich glaube sogar Himmler selbst, das waren tolle Familienväter. Und die Kinder sind irgendwann, als sie dann so groß waren, dass sie erkannt haben, was ihre Väter, was ihre Eltern, wie die drauf waren und was sie für ein Lebenswerk sozusagen hinterlassen haben, die sind überhaupt nicht klar. Viele sind echt mehr oder weniger wahnsinnig geworden, ne? Psychisch krank geworden darüber, weil sie das nicht verarbeiten konnten, nicht zusammenbringen konnten. Mensch, auf der einen Seite dieser liebevolle Vater, ne, die Familienatmosphäre und dann aber diese Menschenfeindlichkeit und dieser Hass und diese Gewalt und diese... Ja. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, der gut ist? Gott ist gut. Und er wird uns gute Gaben geben, denen, die ihn bitten. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Ja. Das, was du dir für dich selber wünschst, das Begehren, die Bedürfnisse, die du hast, ja, die sind wichtig und Gott kümmert sich darum. Deswegen nimm es als eine goldene Regel, es wird als goldene Regel bezeichnet auch, ne, dieser Satz hier. Sieh in dem anderen dich selbst. Wie wir gesehen haben bei Vergebung, ne? Wenn ich die Vergebung empfangen will, empfangen möchte, wenn ich im Reich der Gnade leben möchte, wenn ich einen gnädigen Papagott haben möchte, dann muss ich es auch allen anderen Menschen zugestehen. Und dann muss ich mich von seiner Gnade bestimmen lassen und auch vergeben, wie mir vergeben worden ist. Sonst begebe ich mich hinaus aus diesem Reich. Wenn ich im Vertrauen auf die Versorgung lebe, dann soll mich das tatsächlich freisetzen dafür, für andere da zu sein. Und genau das tut Gott. Gott versorgt mich ja nicht einfach nur so aus der Luft. Er lässt mir ja nicht irgendwie irgendwelche gebratenen Hähnchen irgendwie in den Mund fliegen. Na? Aber ja, da sind andere Menschen, die mich ermutigen, die mich stärken, die mich leiten, mit denen ich zusammenarbeiten kann, von denen ich dann Geld empfange, von dem ich mir dann was zu essen kaufen kann. Es gibt so vielfältige, komplexe Beziehungen, wo ich drinstehe und wie ich jetzt mein Geld verdiene und wie ich zu meinem Brot komme. Aber dieses Ich empfange, und das ist der Gott der Liebe, der Liebe, weil er uns rausholt aus der Isolation. Ich kämpfe für mich selber, ich zuerst. Nein, zuerst der andere. Und ich weiß, ich werde versorgt. Ich habe keine Sorge. Gott sieht mich und er kümmert sich um mich. Auf welche Weise auch immer. und vielleicht auch durch Menschen. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Na, wenn ich mich frage, warum kümmert sich keiner um mich? Fragt Gott dich, mach dich doch auf, mach den ersten Schritt. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Jesaja sagt in Jesaja 53, wir sind alle wie die Schafe irregegangen, ein jeder auf seinem eigenen Weg. Und dieser eigene Weg, unsere Individualität, ne? Wir sind alle auf unser, aber wir sind alle auf dem riesengroßen, breiten Weg ins Verderben. Wir denken, wir sind alle so individuell und originell. Aber wir fahren alle, wir gehen alle dem Verderben entgegen. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Ja, warum finden ihn denn wenige? Das hört sich so schlimm an, als ob der so verborgen ist, dass keiner ihn finden kann. Die armen Menschen, sie gehen alle ins Verderben. Jesus, was soll denn das? Irgendwann hat es bei mir geklickt gemacht, als ich die Verse davor in Zusammenhang geführt habe. Jesus sagt ja, sucht, dann werdet ihr finden. Warum finden ihn wenige? Weil wenige suchen. Warum suchen wenige? Ja, wir brauchen Arbeiter, die in die Ernte gehen und sagen, hey, es gibt was. Es gibt hier mehr. Das Leben ist mehr als Essen. Leben ist mehr als Trinken. Das Leben ist mehr als deine Begierden und Bedürfnisse zu befriedigen. Es gibt Liebe. Und es gibt die Quelle der Liebe. Es gibt einen Gott, der dich liebt, der dein Vater sein will. Such ihn und du wirst ihn finden. Und das ist es. Manchmal musst du Leute erstmal drauf stoßen. Vielleicht sollte ich mal suchen. Ja, und wenn du suchst, dann findest du. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Ach nee, ich kann das nicht machen. Es tut mir leid. Ihr armen Leute, ich will euch jetzt nicht hier durchprügeln. Wir machen Schluss. Wir machen das nächstes Mal weiter. Es geht nicht anders. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen und dass wir dein Wort haben. Und ja, du bist der Sohn Gottes, erfüllt mit Weisheit. Ja, deine Worte sind wahr. Deine Worte sind heilsam. Deine Worte sind wegweisend. Deine Worte sind reinigend. Ja, ja, hilf du uns, diese Worte zu Herzen zu nehmen und ja, dass dieses Wort an uns arbeitet. Danke, Vater im Himmel, dass du uns angenommen hast, dass wir deine geliebten Kinder sind. Ja, wir wollen diese Worte bewegen in unseren Herzen. Wollen diesen Worten Raum geben und bitten dich, dass du sie in uns wachsen lässt und Frucht bringen lässt, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir wirklich echt und klar Tag für Tag mit ganzem Herzen dich lieben, mit ganzem Herzen dir vertrauen, mit ganzem Herzen, ja, in dieser Demut, in dieser befreienden Demut leben dürfen, Herr. Ja, forme du uns weiter, reinige du uns und führe uns auf diesem schmalen Weg, Herr. Amen.